Wir tauchen heute ein in eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Alt gefällt mir eigentlich nicht so. Wird auch nicht so genannt in der Bibel. Hat sich so einfach eingespielt im Laufe der Jahrhunderte. Der erste Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt, und ist eine ganz spannende Geschichte. Und wir fragen uns natürlich, was bedeutet so eine Geschichte für uns? Wir leben in einer völlig anderen Zeit, völlig anderes Umfeld und auch ein völlig anderer Auftrag als die Hauptpersonen, denen wir heute jetzt in dieser Geschichte begegnen. Und deshalb möchte ich ein paar Gedanken zum Alten Testament sagen, wie es sich verhält zum Neuen Testament. Ich liebe es einfach, so die ganze Bibel zu haben, auch wenn wir es praktisch auf dem Handy haben, aber dort kommt es nicht so zum Ausdruck, oder so. Erster Teil, zweiter Teil, so, das gehört einfach zusammen, wenn ich das kurz illustrieren darf. Das Alte Testament, so diese erste Zeit, da hat Gott sich offenbart. Wer ist dieser lebendige Gott, von dem Paulus dann gepredigt hat, der hat seinen Sohn Jesus gesandt? Wer ist der? Und hier lernen wir ihn kennen, in diesen Geschichten, in diesen Texten, da stellt Gott sich vor. Das Alte Testament, das ist unverzichtbar, wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir verstehen wollen. Und dann kommt ein Einschnitt, die Geschichte geht einfach nahtlos weiter. Gott hat sich offenbart und dann kommt das Neue, ein neues Heilszeitalter, das, was wir den Neuen Bund nennen, Neuen Testament. Und jetzt verwirklicht Gott seinen Plan, seinen Heilsplan mit uns Menschen. Jetzt wird der Wirklichkeit im Alten Testament wird er vorgeschattet, angekündigt, begründet. Der Mensch in Sünde gefallen ist, all diese Geschichten lesen wir. Aber jetzt verwirklicht Gott das und das lesen wir dann als Fortsetzung im Neuen Testament. Und diese beiden Teile, Altes und Neues Testament, sind voneinander abhängig, gehören zueinander. Also eigentlich verstehen wir das Neue Testament nicht, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Und einfach, ja, wer ist dieser Gott? Also auf dieser Grundlage. Aber wir verstehen auch das Alte Testament erst richtig im Blick vom Neuen Testament her gesehen. Also ich bringe ein Beispiel. Das Volk Israel hatte das Passafest gefeiert als Erinnerung, Gott hat uns aus Ägypten erlöst. Und damals mussten sie Blut an die Türpfosten streichen und der Gerichtsengel ist dann vorbeigegangen und Gott hat sein Volk damals in Ägypten bewahrt und dann auch befreit. Und dieses gewaltige Ereignis, dieser tiefe Einschnitt im Volk Israel, wo sie in die Freiheit kamen, haben sie dann jährlich mit dem Passafest gefeiert. Sie mussten ein Lamm schlachten, als Familie, als Gruppe, ein einjähriges Lamm und einfach so dieses Zeremoniell. Und wenn wir jetzt damals einen Israeliten gefragt hätten, sag einmal, was macht ihr da? Dann hat er sicher gesagt, ja, wir erinnern uns eben an die Geschichte von damals. Gott hat das so befohlen. Und ich frage, ja, aber was ist die Bedeutung? Weshalb muss ein Lamm sterben? Müsst ihr ein Lamm essen? Warum mussten die Leute damals das Blut an die Türpfosten streichen? Weiß auch nicht. Gott hat es einfach gesagt, oder? Und wir haben es getan. Und das hat gewirkt. Und jetzt kommt das Neue Testament. Und plötzlich wie ein Scheinwerfer leuchtet das Neue Testament auf diese Geschichte im Alten Testament. Und jetzt wird klar, wow, da wird Jesus vorgeschattet. Jesus ist das Lamm Gottes, das für unsere Sünden starb, sein Blut vergossen hat, uns vor dem Gericht bewahrt und deshalb starb. Und das war nicht ein Zufall, Jesus an einem Passafest ausgerechnet. Und sehen wir die Geschichten des Alten Testaments, plötzlich verstehen wir die ganz neu im Licht des Neuen Testaments. Und sie leuchten auf und bekommen uns für uns eine ganz tiefe Bedeutung. Und deshalb liebe ich das Alte Testament, das Neue Testament, wie die zusammengehören. Aber einfach, wenn wir das richtig verstehen und diese Abhängigkeit sehen. Und wir dürfen heute jetzt in diesem neuen Zeitalter leben. Die Gemeinde, das Heil, das Gott verwirklicht, und er verwirklicht es heute. Heute in unserer Mitte, er ist hier, er wirkt, er will seine Gemeinde bauen, auch die örtliche Gemeinde, wo sich Menschen im Namen von Jesus zusammenfinden. So, und jetzt tauchen wir ein in diese Geschichte aus dem Alten Testament. Die ist, ich habe da irgendwo kein Signal. Hä? Ah, jetzt kommt's. Die Hauptperson ist der König Hiskia. Und von ihm stehen diese beiden grundlegenden Sätze. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Diese Geschichte von Hiskia, in die wir jetzt einsteigen, die steht dreimal in der Bibel. In Königsbüchern, 2. Könige, 2. Chronik, das zweite Mal. Und weil Jesaja involviert war in diese ganze Geschichte, eine wichtige Rolle spielte, steht sie auch noch im Propheten Jesaja ausführlich geschrieben. Also das hat schon eine ganz große Bedeutung, ist auch etwas sehr Spezielles. Hier steht: Hiskia vertraute dem Herrn. Wir müssen ein bisschen jetzt das geschichtliche Umfeld öffnen, in welcher Zeit Hiskia eigentlich lebte. Und dann wird dieser Satz schon noch bedeutungsvoller. Es war so, dass, wenn wir eine Karte einblenden, Israel vor dem Untergang stand. War ja ein Bürgerkrieg vorangegangen, das Volk hat sich geteilt, waren zwei Reiche, Nordreich, Südreich. Und dann kam die assyrische Weltmacht auf. Und die assyrische Weltmacht hat Land um Land, Volk um Volk erobert und sie in ihr großes Reich eingegliedert. Und das bedeutete für die Leute, die erobert wurden, dass sie meistens deportiert wurden, weggeschleppt wurden in ein anderes Gebiet, also dass sie da nicht wieder Widerstand leisten konnten. Das war eine schwierige Zeit für all die Völker, die erobert wurden. Und so hat Assyrien schon das Nordreich erobert. Also Israel war dem Untergang geweiht. Assyrien hat die Leute weggeschleppt, hat andere Leute dort angesiedelt. Und das, Hiskia war König vom Südreich, also das assyrische Weltreich stand vor seiner Tür. Ein riesiges Reich mit gewaltigen Armeen. Und die standen ja nicht nur vor der Tür und haben da angeklagt, wir möchten ein bisschen Kaffee trinken mit dir. Sondern die standen da und gesagt, wir werden euch erobern. Und wenn ihr euch nicht ergebt in Jerusalem, dann werden wir eine Hungersnot herbeischwören, wo ihr euren Kot essen werdet. Also eine unglaubliche Bedrohung. Und es war eine riesige Übernacht. Und der Vater von Hiskia war ein ganz gottloser Mann. Das können wir uns kaum vorstellen. Von ihm steht, Ahas, so hieß der Vater, nahm die Geräte aus dem Haus Gottes und zerschlug sie. Also er hat den Tempel geplündert und diese Geräte, 7-armige Leuchter, Schaubrottisch und was da im Tempel war, eigentlich an die Gegenwart Gottes erinnert, hat er einfach zerstört. Und dort steht dieser ganz tragische Satz in 2. Chronik 29, 7. Die Türen an der Vorhalle verschlossen sie und löschten die Lichter aus. Das ist mir so eingefahren. Er hat wie in die Gegenwart Gottes in ihrem Volk ausgeklipst. Die Lichter gelöscht. Ist so wie ein Bild, mit diesem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Von ihm verabschieden wir uns. Und das Tragische ist, er hat natürlich alternativ den Götzendienst eingeführt. Er hat gesagt, wenn die Götter der Assyrer stärker sind als unsere, als unser Gott, dann verehren wir die. Hat die falschen Schlüsse gezogen, oder? Statt zu diesem lebendigen Gott zurückzukehren, hat er gesagt, okay, dann passen wir uns noch mehr dieser Götter- und Götzenwelt der Nachbarn an, vielleicht helfen die uns auch. Also eine unglaublich dunkle Zeit, auch jetzt im Südreich, in Jerusalem, in diesem Bereich. Und da ist Hiskia aufgewachsen. Und dann mit 25 Jahren, also sehr jung, wurde er König, weil der Vater, dieser gottlose Mann, dann starb. Und dann steht von ihm diese Aussage, eine radikale Wende. Er vertraute dem Herrn, er war ihm gehorsam. Und Hiskia leitete dann eine ganz große Reform ein. Also das war so der erste Schritt, hat den Tempel wiederhergestellt. Es war viel Arbeit, war so viel zerstört, so viel. Dann hat er die Gottesdienste wiederhergestellt. Also dann haben sie das Passa wieder gefeiert, das haben sie abgeschafft, oder? Und so. Also eine religiöse Reform. Und er hat auch Boten in die umliegenden Gebiete geschickt, dass sie die Leute auffordern sollen, zu diesem lebendigen Gott zurückzukehren. Die wurden zum Teil verspottet, verhöhnt, aber andere kamen dann nach Jerusalem und haben auch wieder diesen lebendigen Gott angebetet. Wenn man das so zusammenfasst, diese Vorgeschichte vor dem eigentlichen Kern, auf den wir heute kommen, muss man sagen, das war eine so gute Zeit. Gott hat hier einfach wieder sichtbar gesegnet. Es kam eine Freude auf, heißt es. Ja, Leute haben sich gefreut. Es war eine Spendenfreudigkeit. Spannend, oder? Plötzlich waren die Leute wieder einfach motiviert, für die Priester, für den Gottesdienst zu spenden, was es da brauchte, für den Unterhalt und so. Und haben sich gefreut und Gott hat gesegnet. Es war eine wirklich ganz schöne Zeit. Eingeleitet durch einen Mann, der sagte, ich vertraue diesem Gott Israel. Die Götzenbilder abgeschafft, zurückgekehrt zu diesem lebendigen Gott. Und er hat gesegnet. Und ich bleibe hier ein bisschen jetzt stehen, wirf einen Blick auf uns. Ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die haben in ihrem Leben das Licht auch ausgeknipst. Die waren einmal mit Jesus unterwegs, sind ihm nachgefolgt und aus irgendwelchen Gründen haben sie einfach das Licht ausgelöscht. Und das war vielleicht nicht so gerade auf einen Schlag weg, sondern so irgendwie wurde immer schwächer und eines Tages war es irgendwie ganz weg. Und wenn man es so langsam verlöscht, gewöhnt man sich dran oder und es ist jetzt einfach normal, es belastet einem nicht und so. Es ist einfach so ein Leben ohne diese Verbindung, die man einmal gelebt hat mit Jesus. Also das ist schon eine Tragik, was sich hier im Volk Israel durch Ahas, aber auch Vorgänger abgespielt haben, dieses Licht auslöschen. Und deshalb ist für mich Hiskia schon ein Vorbild, dass er gesagt hat, aber ich treffe eine andere Entscheidung. Und es zeigt auch, wir Menschen sind auch verantwortlich, in welche Richtung unser Leben geht. Der Ahas, der das Licht ausgelöscht hat, hat das so entschieden, oder? Es war so in seinem Herzen. Es war nicht einfach von außen. Er lebt in der gleichen Situation wie Hiskia. Es war nicht der äußere Druck, den ihn gezwungen hat, das Licht auszulöschen. Es war seine eigene Herzenseinstellung. Und genauso bei Hiskia. Es war seine Herzenseinstellung. Nein, ich gehe einen anderen Weg. Und das beeindruckt mich schon bei Hiskia ganz stark, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ich will dem Herrn nachfolgen und dann einfach Segen erlebte, wie Gott ihn beschenkt hat. Und so stehen wir in unserem Leben auch immer in dieser Entscheidung. In welche Richtung geht es? Wie gestalten wir unser Leben? Wie gestalten wir unsere Beziehung zu Jesus? Da liegt ganz viel in unserer Verantwortung. In welche Richtung es geht. Also das ist die Vorgeschichte. Dunkel, unglaublich bedrohend von Assyrien, aber doch so wie eine Insel, die Hiskia geschaffen hat, wo einfach Gott wieder gesegnet hat, wo eine Freude aufkam. Die Assyrer waren immer noch da, die waren in Lachish. Lachish war so die, Stadt, die Befestigungsstadt vor Jerusalem, und die waren da, haben das eingenommen, also das war schon, das war am Bröckeln, oder? Und so, aber trotzdem, so einfach, wenn man da eintaucht, oh, es ging ihnen so gut. Der Segen war da, Gott war mit ihnen, Hiskia vertraute einfach diesem Herrn. Und dann kommt dieser Einbruch. Nach diesen Ereignissen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assur. Er drang in Juda ein, belagerte die befestigten Städte und er gedachte, sie für sich zu erobern. Ist noch spannend formuliert, oder? Nach diesen Ereignissen. Und diese Ereignisse sind jetzt bei Hiskia nicht ungehorsam. Das würden wir noch verstehen, oder? Auf Ungehorsam kommt die Strafe. Aber hier ist es eben etwas anderes. Hier steht, nach dem Gehorsam, nach der Treue von Hiskia, steht diese bedrohende Weltmacht vor seiner Tür. Boah. Und da taucht bei mir die Frage auf, oder? Bei euch auch. Warum? Warum lässt Gott das zu? Das ist Hiskia und natürlich jetzt seinem Volk, seinen Verantwortlichen, das ist ihnen wirklich eingefahren. Die konnten diese Leute sehen. Sanherib, der König von Assyrien, hat Boten geschickt, hohe Vertreter, Generäle, Vertraute, hat die nach Jerusalem geschickt, die hatten schon freien Zugang, die standen vor der Stadtmauer in Jerusalem. Und dann hat er gesagt, da sind wir, ergebt euch. Wir sind viel stärker als ihr. Ja, das war nicht einfach. Und ich glaube, das hat auch bei Hiskia natürlich die Frage geweckt, warum? Warum lässt Gott das zu? Diese riesige Not, die jetzt einfach da aufbricht. Ich glaube, wenn wir jetzt das übertragen auf unsere Situation, es darf auch bei uns nicht immer nur gut laufen. Das war ja gerade das Problem von Israel. Wenn es über längere Zeit so wirklich einfach nur gut lief, wurde es gefährlich in ihrer Beziehung zu Gott. Fing es an zu bröckeln. Und ich glaube, Gott lässt ganz bewusst auch Not, Schwierigkeiten, Gefahren, auch Dinge, die wir nicht einordnen können, einfach zu. Einfach zu, um unseren Glauben zu prüfen, aber auch zu stärken. Luther hat einmal gesagt, wenn der Teufel eine Person zerstören will, dann schickt er ihm lauter gute Tage. Noch spannend formuliert, das war seine Erfahrung. Wenn einem Menschen es einfach nur gut geht, oder? Dann ist die Gefahr, dass er einfach im Glauben lau wird, viel größer, oder? Das sind seine Worte, die er formuliert hat. Aber ich glaube, die schönsten Lieder, die wir gerade so Lieder singen in Not, die sind in ganz großer Not entstanden. Ich denke hier, gewisse Lieder, Bleibend ist deine Treu, oder einfach die, wenn man dann auf die Geschichte zurückgeht, stellt man fest, in der Not wurden diese Lieder oder diese Texte, Gedichte, Geschichten geschrieben, gerade in ganz großen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Und wisst ihr, ich denke schon, Hiskia hatte gedacht, oder auch das Volk, ach, jetzt hatten wir so eine gute Zeit, oder? War so ein Segen da, so eine Freude. Und jetzt haben wir sind wirklich auf die Knochen erschrocken, also ist eingefahren. Warum können wir diese gute Zeit nicht einfach so konservieren, oder? Einfach so immer einfach gut. Ich habe festgestellt, wir können, wenn es wirklich so einfach nur gut läuft, ich übertrage es auch jetzt auf die Gemeinde, Aufbruch da ist und so, denken wir, das möchten wir jetzt konservieren, also wie das festhalten. Aber es geht nicht. Das geht einfach nicht. Die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu zeigt, es gibt gute Zeiten, aber es gibt auch immer wieder ganz schwierige Zeiten. Und so war es bei Hiskia. Und er war hier in dieser Situation mit dem Rücken zur Wand. Aber da endet ja die Geschichte nicht, oder? Wir müssen sehen, sie wurden wirklich ganz fest herausgefordert. Also als diese hohen Vertreter vor der Stadtmauer in Jerusalem standen, haben sie da heraufgeschrien. Da waren natürlich die Leute oben an der Stadtmauer, die Bewachung und auch das Volk. Und dann haben sie in der Sprache, die sie verstehen, nicht Assyrisch oder wie die gesprochen haben, sondern in der Sprache der Juden, haben sie da heraufgeschrien. Und was haben sie gesagt? Blenden wir das einmal ein. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen und in die Irre führen. Ich sage noch einmal, kein Gott, nicht ein einziger hat sein Volk jemals vor mir oder meinen Vorfahren retten können. Also der assyrische König lässt ausrichten, wenn Hiskia da von einem Gott spricht und so, lasst euch nicht täuschen. Es gibt kein Gott, der stärker ist als ich. Auch eurem Gott kann dies nicht gelingen. Also die assyrische Armee stand da, oder? Diese Vertreter haben das heraufgeschrien, die Stadtmauer herauf, die haben das gehört. Ich verstehe, dass dann die Verantwortlichen runtergerufen haben und gesagt haben, sprecht nicht in dieser Sprache, die die Leute verstehen. Wir verstehen auch eure Fremdsprache. Die sollen das nicht hören und merkt, oh, das wird jetzt so demotivierend, was die sagen, oder? So demotivierend. Auch eurem Gott kann das nicht gelingen. Und Sanheribs Männer spotteten noch viel mehr über den Gott, den Herrn und seinen Diener Hiskia. Das ist schon, das fährt ein, oder? Dieser Spott, und die konnten ja sagen, schaut einmal, wir machen nicht leere Worte, wir haben bis jetzt alles überwalzt. Jetzt sind wir da. Warum soll jetzt ausgerechnet hier Ende sein? Nein, das ist nicht Ende. Wir gehen einfach weiter. Auch Jerusalem wird flach gewalzt. Ihr werdet in Gefangenschaft kommen. Vielleicht sterben dabei und so, aber nicht zimperlich und so ist nicht das Ende, sondern wir gehen weiter. Auch euer Gott kann uns nicht aufhalten. Die hatten Argumente, ganz starke Argumente, oder? Für sich. Und das fährt schon ein. Was macht Hiskia? Nun, Hiskia, die haben sich dann als Verantwortliche in Sacktuch gekleidet. Das zeigt, die waren wirklich so erschrocken, haben sich gedemütigt vor Gott. Und dann kamen sie zum Gebet zusammen. Sie haben gebetet und jetzt, wenn diese drei Geschichten, also diese drei Texte aus dem Königbücher, Chronikbücher und Jesaja, ist spannend, jeder bringt so einen bestimmten Aspekt. Und man sieht, das erste ist, Hiskia ließ einen Boten zu Jesaja senden und gesagt, schau mal, das ist das Problem, wir sind in riesiger Not. Und Jesaja, der eine ganz nahe Verbindung zu Gott hatte, bekam dann von Gott die Anweisung, was zu sagen ist. Und so verließ das ab. Aber auf das erste war dann Hiskias Gebet. Wenn man den Texten Jesaja liest, in den Chronikbüchern, merkt man, die haben Jesaja und Hiskia haben zusammen gebetet. Jesaja war eine große Unterstützung, hat ihm Mut gemacht. Also hier, dann betet er zum Herrn. Und es ist noch spannend, was er gebetet hat, wie er anfängt. Herr Gott Israels, der du zwischen den Cherubin thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Höre meine Worte, höre mich. Öffne deine Augen, Herr, und sieh. Das Erste, was Hiskia hier betet und sich vor Augen führt, ist die Größe Gottes. Oder nicht? Du thronst zwischen den Cherubinen, also das ist weit über der assyrischen Armee, oder? Du bist, eigentlich sagt er hier aus, du bist viel größer als diese Menschen. Du bist mächtiger. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Also er macht Gott groß. Einfach fühlt sich das vor Augen. Ja, wenn jetzt auch der Sanherib gespottet hat und gesagt, euer Gott kann nicht helfen. Der ist mit anderen Worten schwächer als ich. Der kann mich nicht stoppen. Und jetzt weiß Hiskia, meine Armee kann ihn auch nicht stoppen. Die waren ja auch, hatten auch eine Armee, oder? Aber das ist zu klein. Sanherib hat ja gespottet und gesagt, schau mal, wenn ich dir 2000 Streitwagen schicke, du kannst ja nicht einmal die Besatzung dazu liefern, oder? Das ist ja nicht fähig dazu. Und für mich sind 2000 Streitwagen mit Besatzung wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was ich besitze, hat ihm schon. Und Hiskia, jetzt schaut er nicht auf Sanherib und seine Armee, sondern auf Gott. Du bist größer. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Das Größeres gibt es nicht, oder? Das heißt, deine Macht hat keine Grenzen. Nicht, weil wie die Götter, die irgendwo lokal etwas bewirken können oder einem Volk etwas bewirken können und dann ist das Ende mit ihrer Zuständigkeit. Sondern du bist umfassend in deiner Wirksamkeit. Also er verankert sich im Himmel, blickt wirklich in den Himmel, macht sich das bewusst, aber dann schon höre meine Worte, höre mich, öffne deine Augen, Herr, und sieh. Also jetzt kommt das Flehen, oder? Also er schreit seine Not heraus. Klar, er weiß doch, Gott sieht das. Bevor die überhaupt losmarschiert sind, wusste Gott schon, dass die vor Jerusalem stehen werden. Aber er drückt es einfach in seinem Menschsein aus. Oh Herr, sieh diese Not. Ich öffne deine Augen, schau mal, in welches Notlage wir stecken. Er schreit es heraus. Das Gebet geht weiter. Er sagt, sie haben die Götter dieser Völker ins Feuer geworfen. Ja, Sanherib hat ein Volk erobert und dann ihre Götzen ins Feuer geworfen und gesagt, schaut einmal, die haben nicht geholfen, wir sind stärker. Ja, das haben sie getan. Aber das waren doch gar keine Götter, sondern nur Holz und Stein von Menschen geschaffen. Die konnten sie vernichten. Herr, unser Gott, rette uns vor seiner Macht, denn werden alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein Herr Gott bist. Jetzt geht es, Hiskia, wirklich um die Ehre Gottes. Natürlich auch, wir können sagen, ja, es ging Hiskia ja auch um seine Haut, oder? Oder seine Haut retten. Ja, schon, aber man merkt hier jetzt geht es bei Hiskia doch tiefer. In erster Linie ging es jetzt, weil die so gespottet haben, weil die diesen Gott so verhöhnt haben, jetzt ging es ihm um die Ehre Gottes. Und er macht das hier klar. Ja, die Götzen, das ist nichts, aber du bist Gott. Und jetzt musst du eingreifen, damit die Königreiche der Erde wissen, dass du allein Herr bist. Jetzt kannst du deine Macht beweisen. Also das Gebet hier bringt viel zum Ausdruck, dass ich das mir so vor Augen stelle. Wir sind jetzt, und jetzt machen wir eben den Sprung, wir sind nicht in dieser Situation, Altes Testament, wir haben nicht als Nachfolger Jesu gegen eine sichtbare Armee zu kämpfen. Aber es ist auch ein Kampf bei uns. Da ist der Feind, es ist nicht die assyrische Armee, es ist auch nicht China oder Russland, sondern es ist der Feind Gottes, der unser Glaubensleben angreift und der gerade in schwierigen Zeiten oder wenn etwas Unverstandenes geschieht, einfach jetzt sein Register zieht oder und sagt, schau mal, wo ist jetzt Gott oder wo ist seine Hilfe, was geschieht da alles? Er zieht sein Register und ich glaube, jetzt ist es ganz, ganz entscheidend, wie bei Hiskia, wo wir uns verankern. Haben wir diesen Blick zu diesem lebendigen Herrn, der über allem steht. Ja, es ist so. In der Gemeinde Jesu läuft es nicht immer gut. Und da gibt es auch bis hin zur Verfolgung, zu diesen ganz frontalen Angriffen. Ich habe hier, ich habe schon einmal von Menno Simon etwas zitiert in einem Gottesdienst, der eine prägende Gestalt in der Täuferbewegung, also Menschen, die dann durch die Reformation wirklich die Bibel ernsthaft gelesen haben und dann Freikirchen gegründet haben in Europa, was damals nicht erlaubt war, und sie wurden ganz hart verfolgt. Menno Simon, diese prägende Gestalt, die diese Gemeinden betreut hat im Norden von Deutschland und Holland, war ja ständig auf der Flucht, musste sich immer verstecken, weil sein Leben bedroht war. Es war ein ganz schwieriges Leben. Und er schreibt ein Büchlein geschrieben unter dem Kreuz Christi, also über Verfolgung, dass Christen auch leiden müssen und verfolgt werden. Und er schreibt hier, eigentlich sind es Predigten von ihm, wie er dann in der Gemeinde war und sie ermutigt hat, und sagt: Zudem halte ich es für ein sanftes Linderungspflaster und für eine Kühlung unseres Elends und Kummers. Er sagte, da gibt es ein Verfolgung ist nicht einfach, macht Schmerz, sondern ich habe jetzt ein Pflaster, das etwas lindert. Spannend, oder wie er das so formuliert, ein bisschen altertümliche Worte. Wenn wir über die eigentliche Ursache nachdenken, warum unsere Verfolgung uns so tödlich hassen, so schonungslos um Namen, Gut, Gerücht, also Ansehen, Wohlfahrt und Blut bringen. Die hassen uns so, die waren verfolgt, aufgerieben. Und jetzt sagt er, der Grund ist nämlich darum, weil uns die erschienene Gnade Gottes durch Jesus Christus eingeleuchtet ist. Weil wir das Evangelium verstanden haben. Eingeleuchtet, oder? Wir haben es begriffen. Er sagt, wir haben es begriffen. Eingeleuchtet ist, dass wir das gepredigte Evangelium mit einfältigem Herzen glaubten. Er sagt, der Grund, weshalb wir so verfolgt werden, warum wir diese Schwierigkeiten haben, ist, weil wir Jesus nachfolgen, mit anderen Worten. Weil wir im Licht leben und diese Menschen noch in der Finsternis. Ja, aber auf unserer Seite ist der Stärkere. Und wenn ich jetzt die Geschichte von Hiskia, die wird dann ganz knapp abgeschlossen. Hiskia, noch einmal ein Bekenntnis von ihm, er sagt: Seid zuversichtlich und mutig, denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er, also der assyrische König, hat nur Menschen zur Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. So. In dieser Geschichte dann dieses Bekenntnis von Hiskia: Auf unserer Seite steht eine größere Macht. Und dann bekommt er von Jesaja die Nachricht: Schau mal, Gott hat zu mir gesprochen. Du musst wirklich keine Angst haben. Gott hat gesagt, ich werde dem König von Assyrien einen Nasenring anlegen. Okay, dann hat die Bibel schon eine deftige Sprache, ehrlich gesagt. Einen Nasenring, also ihr kennt das, oder? Also ist nicht die Piercing so, sondern ein Stier, oder? Legt man einen Nasenring an, oder ein Ochse, oder so, richtig. Und dann hat man ihn im Griff, oder? Wenn er andere Wege gehen will, das spürt er dann, oder? Sagt Gott, ich habe dem assyrischen König einen Nasenring angelegt und ich werde ihn nach Assyrien zurückschleppen. Das werde ich tun. Okay. Und dann werde ich ihn in Assyrien vernichten. Kurze Nachricht. Jetzt hat Gott eingegriffen. Schlicht eingegriffen. Er bekam eine Nachricht: Oh, ein Volk ist im Aufstand, ist irgendetwas geschehen, er muss sie abziehen, hat sich dann noch gewehrt, aber er kam dann zurück und dann hat ein Engel 185.000 seiner Soldaten getötet. Das war viel, oder? Und er selbst wurde von seinen Söhnen ermordet. Und das war das Ende der assyrischen Weltherrschaft am Kamm Babylon. Und ein neues Kapitel. Also Gott hat schon gesagt, ja, ich habe die Macht, du hast gespottet, mir steht niemand im Weg. Jetzt zeige ich dir, wer der Stärkere ist. Und hier wird das ganz konkret illustriert, oder? Deshalb liebe ich diese Geschichte im Alten Testament, diese Illustration. Gott ist der Stärkere, er ist der Sieger. Für uns übertragen, wir werden mit Jesus siegen, weil er der Sieger ist. Am Ende steht sein Sieg und nicht der Widerstand des Feindes. Steht fest. Dieser Sieg kann der Feind nicht verhindern. Dass einmal, auch wenn die Gemeinde jetzt durch Schwierigkeiten geht, durch Verfolgung, sogar Märtyrer da sind, in der Geschichte oder auch in der Gegenwart, am Ende wird die Gemeinde siegen. Sie wird einmal vollkommen vor Jesus stehen. Dann wird die Wahrheit aufleuchten, die heute so oft verspottet wird, in Frage gestellt wird. Sie wird aufleuchten. Da ist dieser Sieg da. Das kann man niemand aufhalten. Ich bin ja jetzt mit dieser Geschichte von Jakob Schmidl in diesem Märtyrer aus dem 18. Jahrhundert unterwegs. Und wenn ich dann, wie sie ihn getötet haben, nachdem sie ihn erwürgt haben, dann auf die Leiter legen mit dem Angesicht nach unten, damit er nicht in den Himmel sieht. Er darf nicht in den Himmel schauen. Der Himmel nicht auf ihn. Eine verfluchte Person, eine Person, die wirklich keinen Wert mehr hat, die man jetzt einfach verbrennt. Und wisst ihr was? Jakob ist jetzt im Himmel. Und Gott schaut in sein Angesicht. Er ist der Sieger, nicht die Menschen, die damals sein Leben ausgelöscht haben. Das ist gewaltig, oder? Aber auch in unserem täglichen Leben, ich denke, das Gebet von Hiskia, oh Herr, öffne die Augen, oh Herr, sieh, darf auch unser Gebet sein. Ich denke, hier, Philippe, das gefällt mir einfach, sorget um nichts. Ja, muss man Hiskia, hat man auch gesagt, Hiskia, du musst keine Angst haben, aber er hat ein zitterndes Herz. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und manchmal dauert etwas lange, bis Gott eingreift. Manchmal bleiben Fragen offen. Aber ich schließe ab mit einem Beispiel. Einfach, damit wir nicht nachlassen, Gott anzuflehen, anzurufen. Hiskia hat nicht mehr auf seine Armee vertraut, sondern wirklich auf diesen lebendigen Gott. Er ging ins Gebet, da war er aktiv, hat Gott angefleht und hat das erlebt. Und wir dürfen das Gleiche tun. Wir haben, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ein geschnitztes Bild, ist der Seemann. Das hat ein Hobbyschnitzer gemacht. Hat da in diesem Bild alle vier Felder dargestellt. Aber das ist nicht das Thema, sondern dieses Bild. Der Ursprung, wie dieses Bild entstanden ist. Als wir, Marie-Louise und ich, vor 43 Jahren geheiratet haben, kam ein 84-jähriger Mann auf uns zu und hat gesagt, ich möchte euch ein Hochzeitsgeschenk machen. Ich bin ein Hobbyschnitzer und ich würde gerne euch etwas schnitzen. Familienwappen wäre eine Möglichkeit. Oh nein, lieber nicht. Keine Ahnung, ob wir überhaupt ein Familienwappen haben. Nicht so ein bedeutender Name. Und dann hat er gesagt, ja, ich könnte auch eine biblische Szene schnitzen. Oh ja, zum Beispiel der Seemann. Oh, das ist eine ganz gute Idee. Ich liebe dieses Gleichnis. Und so, und dann hat er eben dieses Seemann geschnitzt. Der war 84 Jahre alt. Und ich kam mit ihm in Kontakt, weil er sich ganz neu, also frisch bekehrt hat. Und ich hatte dann die Aufgabe, damals als junger Mann, als Praktikant, ihn zu betreuen in seinem jungen Glauben. 84 Jahre kam jetzt mit diesem Alter zum Glauben. Er hatte eine Frau, die jahrzehntelang für ihn gebetet hat, die das nicht mehr miterlebt hat, dass er sich bekehrt. Er ist 10 Jahre vorher gestorben, glaube ich, irgendwo so, das nicht mehr miterlebt und trotzdem ist plötzlich diese Frucht aufgegangen. Also jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe oder an die Geschichte, denke ich, oh, ja, dieser lange Atmen, diese Geduld, aber auch diese Treue, die braucht es manchmal. Zusammenfassend, hier in dieser Geschichte geht es um die Ehre Gottes. Wenn wir die Ehre Gottes suchen in unserem Leben, für uns heißt das die Ehre von Jesus, sein Anliegen mit ihm teilen, dürfen wir letztendlich, auch wenn dieser Sieg vielleicht noch auf sich warten lässt, an diesem Sieg teilhaben. Gott spricht das letzte Wort. Er führt und seinem Plan kann sich niemand widersetzen. Ich denke dir an den Nasenring oder so als Gedächtnisstütze. Niemand kann Widerstand leisten. Er ist der Sieger. Amen. Wir werden jetzt dann in einige Lieder einstimmen, um einfach diesen Herrn groß zu machen, ihn anzubeten. Aber ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist so faszinierend, auch die Geschichte, die sich so zutreibt. Du hast damals zum Hiskia auch ihre mönchliche Sprache geredet, aber er hat Sachen dürfen erleben, die einfach, ja, was ich vor seinen Augen abgespielt habe, dein mächtige Eingreifen. Du bist ein lebendiger Gott. Du hast dich offenbart und du hast dich, schreibst schon mit uns deine Geschichte in einer völlig anderen Situation, ganz einen anderen Auftrag, als der Hiskia hat. Ganz andere Lebensumstände. Aber du bist trotzdem der Gleiche. Du hörst auf unser Rufen, auf unser Flehen. Und wir dürfen mal erleben, wie der Sieg im vollkommenen Mass sichtbar wird. Danke vielmals, Herr. Danke, dass du uns begleitest, unsere Lebenssituation. Uns hilfst, das mitzunehmen, was wir vielleicht gerade in einer besonderen Herausforderung brauchen können. Danke, dass du segnest und uns begleitest, Herr. Amen.